Ja, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe der Sofa-Ecke des Hackspace Marburgs, der in Hessen liegt. Der Name dieser Vortragsreihe, wovon das wie gesagt die erste Ausgabe leider erst noch ist, kommt daher, dass im alten Hackspace wir eine Sofa-Ecke hatten, wo wir uns gegenseitig mal Vorträge gehalten haben über Software, über Politik, über Gesellschaft, über alles Mögliche. Heute haben wir als erstes als Sprecherin Dr. Constanze Kurz, so viel Zeit muss sein. Genau. Sie berichtet, beziehungsweise sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Sie schreibt für Netzpolitik.org als Redakteurin, beziehungsweise, wie ich mir sagen lassen, als Bloggerin. Sie ist immer sehr viel mit Haltung dabei, wie ich sie kennengelernt habe bisher. Immer sehr viel mit Überzeugung. Und sagt auch gerne, wenn etwas ihr nicht passt. Und so hat sie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, was ihr nicht passt. Und zwar nämlich bezüglich der Überwachung des GC durch den GCHQ den Nachwehen der Snowden-Enthüllung 2013. Und von diesem Fall möchte sie uns heute berichten. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Constanze, und überlassen Sie das Wort. Genau.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Tatsächlich steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter, wenn man versucht, so einen Fall, wie ihn Edward Snowden offengelegt hat, also von der Massenüberwachung des britischen Geheimdienstes GCHQ vor den höchsten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen, steckt natürlich einige dahinter. Aber nachdem das meine erste Erfahrung war, vor diesem Gerichtshof als Beschwerdeführer zu sein, habe ich auch gelernt, dass es das nicht unmöglich ist und dass es das durchaus Sinn ergibt, den Rechtsweg zu beschreiten. Ich will noch ein bisschen was sagen zu der Art, wie wir das hier machen wollen. Also ich werde sicherlich eine Weile reden. Es gibt ja einige zu erzählen. Denn der Fall dauerte 8 Jahre und hat jetzt auch im Mai zu einem Urteil geführt, zu einem zweiten Urteil, also zu dem Urteil der sogenannten Großen Kammer. Aber wir würden trotzdem gerne ein bisschen dialogisch machen. Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die stellen. Hier im Chat, die sehe ich auch, oder im IRC. Und wenn Lennart das vielleicht nochmal sagen würde, wo man den IRC findet, wenn man Fragen stellen will, dann kann man das durchaus tun. Und ich würde dann einfach zwischendurch darauf eingehen. Ich frage so alle paar Minuten mal nach, ob es Nachfragen gibt. Also ihr müsst jetzt sozusagen nicht unbedingt eine Stunde am Stück zuhören, sondern ihr könnt auch einfach ein bisschen ja, Fragen reinwerfen.
Gerne. Der IRC ist entweder unter Webchat unter dem Ankündigungstext verlinkt oder im Stream über dem Stream, also auf der Streaming-Seite über dem Stream unter Webchat wiederum. Und ja, also joint einfach und stellt eure Fragen und ja, für uns wär's.
Okay. Und auch, wenn ihr mich vielleicht nicht hören könnt oder wenn ich was wiederholen soll oder wenn ich irgendwelche technische Benutzer oder Abkürzungen, die ihr nicht kennt, dann könnt ihr das natürlich immer gerne sagen. Und was werde ich machen? Also ich werde zum einen ein bisschen über die Genese dieses Falls berichten, wie kam es dazu? Und natürlich auch noch mal ein bisschen, was der Kern der Snowden-Veröffentlichungen war, die diese Art der Massenüberwachung betreffen. Also GCHQ als britischer technischer Geheimdienst war natürlich eigentlich nicht Kernelement der Veröffentlichung, sondern eher die amerikanische NSA, National Security Agency. Aber dadurch, dass der GCHQ, muss man sagen, der wichtigste Partnerdienst in Europa ist, gab es so einige Veröffentlichungen. Ich habe ungefähr 30 exklusive Veröffentlichungen über den GCHQ gezählt. Dadurch stand natürlich gerade in Europa dieser Geheimdienst im Fokus, denn Großbritannien hat die Europäische Menschenrechtskonvention natürlich ratifiziert. Das hat auch mit dem keinen Zusammenhang zum Brexit, denn dieser Völkerrechtsvertrag, der besteht ja schon sehr viel länger, also Anfang der 50er Jahre, und hat mit dem Brexit sozusagen nichts zu tun. Deshalb konnte man den, anders als die amerikanische NSA, den GCHQ auch sozusagen hier vor Gericht zerren. Darüber will ich ein bisschen berichten, aber natürlich will ich vor allen Dingen auch sagen, was sind die Folgen des Urteils? Was steht eigentlich in dem Urteil? Möchte ich natürlich aber hinzufügen, ich bin kein Jurist und ich habe mir vieles von dem Rechtlichen erst angeeignet im Rahmen ja, der Beschwerdeführung und auch im Zusammenspiel mit den britischen Anwälten und aber auch natürlich durch viele Juristen, die beide Urteile analysiert haben. Also mich hat es natürlich vor allem auch technisch interessiert, was machen die, wie funktioniert Massenüberwachung heute? Und das ist natürlich bei solchen Gerichtsverfahren auch insofern interessant, dass in der Anhörung immer eine ganze Menge rauskommt. Und ich versuche jetzt mal die Folien zu bedienen und hoffe, ihr seht das auch. Ich will ein bisschen was dazu sagen, warum der GCHQ eine besondere Rolle spielt bei der Massenüberwachung. Und das hat nämlich einfach historische Gründe. Mehr als 160 Jahre gibt es mittlerweile ja schon die Verbindung. Man denkt mal gar nicht, dass es so lange ist. Also das begonnen wurde mit Schiffen, Kabel über den Atlantik zu verlegen. Und dadurch, dass die Briten so weit vorne waren bei der damaligen Telegrafenkabelverlegung, sind die Routen, wo die Kabel, die heute natürlich Glasfaserkabel sind, liegen am Atlantik ähnlich geblieben. Und da ist dadurch die Tatsache, dass die Briten relativ technisch weit vorne waren und die Telegrafenkabel zuerst gelegt haben, ich habe es hier mal aufgeschrieben, über den Atlantik 1858, also verdammt lange. Diese erste Kabel hielt zwar nur 23 Tage, aber da hat man schon mehr als 100 Nachrichten drüber geschickt. Aber diese ganze lange Entwicklung hat dazu geführt, dass die Briten heute an so einem neuralgischen geopolitischen Punkt sitzen. Dass sie also immer noch, und ich habe jetzt mal eine aktuelle Folie, da sieht man mal ungefähr, also die ist jetzt nicht von diesem Jahr oder so, aber da sieht man mal die Idee, wie wichtig für die europäische Kommunikation die britischen Inseln sind, weil im Wesentlichen ein ganz großer Teil der Kommunikation eben über die britischen Inseln läuft. Das ist natürlich für die Massenüberwachung von besonderer Bedeutung, klar. Jetzt will ich noch ein bisschen was sagen zu der heutigen, so, oder der Timeline von den Snowden-Veröffentlichungen. Es gab ja gerade sozusagen das Jubiläum. Am 7. Juni 2013 hat der Guardian und die Washington Post erstmals über das sogenannte PRISM-Programm berichtet. Und kurz danach über das Tempora-Programm, wo also deutlich wurde, dass die NSA und der GCHQ Massenüberwachung insbesondere auch an den Glasfaserkabeln machen und wie sie diese Daten auswerten. Und schon im Herbst 2013 hatten wir im Prinzip die Beschwerde, zwar nicht in der Form, wie sie jetzt behandelt wurde, denn da kamen noch andere Bürgerrechts- und generell NGOs dazu, die sich an dem Fall beteiligt haben. Aber im Wesentlichen hatten wir die Argumentation im Herbst schon fertig, weil vielen Privacy-Aktivisten, vor allen Dingen in Großbritannien, klar war, dass man hier was tun müsste rechtlich, dass man also den Rechtsweg beschreiten würde. Wir waren auch ziemlich guter Dinge. Denn nicht nur, dass die Beschwerde angenommen wurde, weil ja nicht so häufig ist, sondern sie wurde auch ziemlich schnell priorisiert. Da waren wir natürlich sehr glücklich. Wir konnten damals natürlich nicht wissen, dass es trotzdem 8 Jahre dauern würde, aber wir haben versucht, sozusagen auf schnellem Wege zu einem Urteil zu kommen. Tatsächlich war ja der Skandal um die Snowden-Papiere fast vier Jahre sehr hoch auf der politischen Agenda. Auch weil das so reintröpfelte. Aber wir haben dann auch deutlich bemerkt, auch im Interesse von den Journalisten, dass es dann auch nachließ. Also uns war schon deutlich, dass 8 Jahre später ein Urteil zu haben für die Aufmerksamkeit für diese Massenüberwachung natürlich gewisserweise negative Effekte hatte. Ich gehe jetzt auch kurz auf eine Frage ein, die ich hier sehe, nämlich was die Priorisierung beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof bedeutet. Natürlich ist das Gericht mit sehr vielen Fällen überlastet, ist auch ein großes Problem, das wird auch versucht, politisch anzugehen. Sie haben einige Fälle daher besonderer Bedeutung zugemessen. Da gibt es auch spezielle rechtliche Regelungen dafür. Und Sie teilen dann den Beschwerdeführer mit, dass es sich um einen priorisierten Fall handelt. Das bedeutet natürlich auch, dass es ein beschleunigtes Verfahren ist. In unserem konkreten Fall war es aber so, dass die innerbritische liefen mehrere innerbritische Gerichtsverfahren, die wurden später zusammengezogen. So kam es dann dazu, dass trotz der Priorisierung nochmal mehrere Monate Verzögerung, dann nochmal Monate Verzögerung gab und dann eben die Zusammenziehung mit 10 weiteren, eigentlich alle großen namhaften Bürgerrechtsinstitutionen dann stattgefunden hat. So war die Priorisierung zwar immer noch da, aber kein beschleunigtes Verfahren mehr. Und wir hatten auch 2 Urteile, also einmal hat die Kammer und jetzt am Schluss, jetzt am Mai 2021, die Große Kammer entschieden. Und das ist nochmal ein seltener Fall, dass nämlich ein Urteil, was bereits gefällt wurde, nochmal behandelt wird von der Großen Kammer. Und ja, das ist anders als beim Bundesverfassungsgericht. Man kann also ein Urteil auch nochmal in gewisser Weise anfechten, also Gründe und Argumentationen vorbringen. Und dann kommt man vor die Große Kammer und haben wir hier also geschafft, und ein zweites Urteil erwirkt. Ich will mal kurz mal sehen, wie sowas ungefähr aussieht. Das ist mir so, was ich mir vorstellen kann, wie das läuft. Wir waren also drei britische Organisationen, die auch vergleichsweise renommiert sind in Großbritannien, Big Brother Watch, die Open Rights Group und die englische Schriftstellervereinigung PEN. Und für mich als Beschwerdeführerin war ich natürlich die einzige Deutsche und hatte auch ein bisschen gehofft, dass sich die Bundesregierung vielleicht auf eine Stellungnahme einlässt, hat sie aber gleich am Anfang gesagt, das würde sie nicht tun. Wir haben das auch ein bisschen strategisch gemacht, weil natürlich eventuell den Unterschied für die Richter gemacht hätte, ob ein Brite oder ein anderer Europäer, wie zum Beispiel ich, überwacht würde. Es hat aber letztlich bei den Erwägungen in beiden Urteilen wenig eine Rolle gespielt, muss ich sagen. Ich will gleich auch nochmal dazu sagen, wir hatten auch zwei Anhörungen, zu denen komme ich aber auch gleich nochmal. Wir waren erstaunt, wie viel Unterstützung wir erfahren haben, als wir im Herbst öffentlich gemacht haben und noch eine Spendenkampagne gestartet haben, denn das ist anders als beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nicht ganz billig. Das heißt, man muss natürlich auch vor allen Dingen eine Menge Geld vorstrecken, namentlich für die Anwälte, später auch für die Reisekosten, denn wir hatten zwei Anhörungen und da sind wir natürlich auch alle hingefahren. Aber wir hatten ganz doll, also auch europäische Unterstützung von vielen Ländern und viele, die irgendwie so kleine Summen reingegeben haben, sodass wir von Anfang an eigentlich keine Geldsorgen hatten, sondern ja, uns inhaltlich diesem Fall widmen konnten. Das läppert sich ganz schön, also das sind, ich kenne jetzt nicht die Endsumme, weil bei dem großen Kammerverfahren jetzt am Schluss auch über die Kosten entschieden würde und die muss der britische Staat übernehmen, weil er verloren hat. Aber das sind auf jeden Fall kleine fünfstellige Summen. Das ist schon ganz, also erheblich. So, wer jetzt zu dem Verfahren an sich noch Fragen hat, kann das gerne stellen und fügt das noch an. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal ein bisschen zu den, ja, was da eigentlich in der Sache verhandelt wurde, sagen. Also könnt ihr gerne reingeben, wenn ihr noch Fragen habt. Die Gesetzeslage war die folgende. Es gibt natürlich auch für den, wie bei uns einfach für den Bundesnachrichtendienst und alle anderen Geheimdienste, die wir haben, die gesetzliche Grundlagen. Und der hieß in Großbritannien The Regulation of Investigatory Powers Act, also bekannt unter dem Namen REPA. Der ist aber im Laufe des Verfahrens, also 3 Jahre nach unserer Beschwerde, schon gesetzlich geändert worden, aus anderen Gründen. Jetzt nicht etwa, naja, schon auch ein bisschen Snowdruck, ja. Aber da gab es auch noch andere Kritik an dem REPA Act, sodass jetzt die sogenannte Snoopers Charter, so ist die getauft worden, weil sie die Überwachungsbefugnisse nicht etwa einschränkt, sondern noch weiter erhöht. Die ist aber natürlich mit unserer Beschwerde nicht wirklich betroffen, jedenfalls nur nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, sondern weil man sich natürlich bei dem Gericht immer gegen die zu dem Zeitpunkt der Beschwerde aktuelle Gesetze richten kann. Dennoch hat natürlich das Urteil unmittelbare Auswirkungen, zu denen wir nachher nochmal kommen, insbesondere in Großbritannien, aber nicht nur. Die Europäische Menschenrechtskonvention gilt für knapp unter 820 Millionen Menschen, also sehr viel mehr als nur in der EU leben. Und hat natürlich auf alle Länder, die eine Massenüberwachung betreiben, eine geheimdienstliche Auswirkung. Und dazu würde natürlich auch Deutschland und das BND-Gesetz gehören und Frankreich. Und wir sind jetzt natürlich auch mit einigen anderen Bürgerrechtsorganisationen in allen Ländern, die Massenüberwachung betreiben, in Kontakt, um zu sehen, wie wir da weitermachen, damit das Urteil auch ordentlich umgesetzt wird. Das betrifft natürlich auch Deutschland. Okay. Ich will mal ein bisschen was zur Technik sagen. Schlicht, weil man sich, glaube ich, noch eine Vorstellung machen sollte, worüber wir da reden. Die schnorcheln also etwa, also zumindest was in den Snowden-Papieren steht, ist ja immer ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil da jetzt doch einige Jahre ins Land gegangen sind und man davon ausgehen kann, dass die Geheimdienste auch technisch aufgerüstet haben. Im Jahr 2012 hatte GCHQ ca. 200 Glasfaser-Unterseekabel angezappt, hat also technische Schnittstellen dort und hat mit allen großen britischen Providern zusammengearbeitet. Ein Großteil der Daten landete in einem sehr großen Speichersystem, was damals überhaupt nicht öffentlich bekannt war, mit dem Namen Black Hole. Die Geheimdienste haben ja immer so einen merkwürdigen Humor bei der Namensgebung und zieht sich ja durch bei der NSA, aber auch beim GCHQ durch alle diese Operationsnamen. Und da landeten die Rohdaten vor der Analyse. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel zur Datenmenge. Die sind schon ein bisschen alt. weil neuere Daten schlicht nicht bekannt sind. Man kann also davon ausgehen, dass es heute sehr viel mehr Daten sind. Aber zwischen 2007 und 2009 hat dieses Black Hole System pro Tag 10 Milliarden Events, also neue Events gespeichert. Das sind im Wesentlichen Metadateneinträge. Die Geheimdienste haben oft eine eigene Benamung. Die nennen also Metadaten in ihrem Fall Events. Man muss dann immer so ein bisschen parsen, wenn die in den Anhörungen darüber berichten oder in ihren Schrift setzen, damit man auch weiß, was gemeint ist. Mittlerweile hat man viel erfahren, gerade in Deutschland beim BND-Untersuchungsausschuss, also des Deutschen Bundestags, weil da viele von den Begriffen auch mal erklärt wurden, da die Parlamentarier auch viel gefragt haben. Also dass heute, glaube ich, jeder weiß, was ein Selektor ist oder zumindest eine Ahnung hat, was damit gemeint sein könnte, war natürlich hilfreich. Die Richter haben das aber auch teilweise sehr konkret gefragt, denn diese Anhörungen sind durchaus dialogisch. Zwar nicht so wie in Karlsruhe, dass man jetzt so richtig so Frage-Antwort-Spiel hat, aber die Richter stellen Fragen. Ich gehe jetzt nochmal auf eine Frage ein, die hier kommt. Ich hoffe auch, dass ich damit vielleicht immer ein bisschen unterbreche und nicht so in so einen Vortragsvorlesungsartigen Stil falle. Die Frage ist, wie kann man sich dieses Abschnorcheln vorstellen? Das ist sozusagen ein TCP-Dump. Oder sind die Daten angereichert? Tatsächlich, was wir damals nicht wussten, werden so richtig die Rohdaten, also ungefiltert, für eine Weile abgespeichert. Und dann versucht man die natürlich vor allen Dingen von den Daten zu befreien, die man nicht durchgehen will. Das ist im Wesentlichen YouTube und YouPorn. Man will also die Daten wegschmeißen, die man in 1, 2 oder 3 Tagen mit Selektoren nicht bearbeiten kann. Einfach um die Riesenmasse, die das heute ist, zu loszuwerden. Also das sind insbesondere Bewegtbilddaten, die dabei rausfliegen. Und die Metadaten kann man natürlich mittlerweile in Gänze verarbeiten. Das ist möglich. Es gibt Beispiele, ich gehe jetzt noch mal auf weitere Fragen ein. Ja, es gibt eine Menge Beispiele, die sind jetzt zwar nicht so konkret, dass man ein Metadatum hätte, was die britischen Beschwerdeführer jetzt mal mit einer Person verbinden. Man kann aber etwa aus den Berichten von Snowden absehen, wie diese Metadaten aussehen. Das sind tatsächlich, wie man sich das vorstellt, die Daten, die Verkehrsdaten, also sozusagen der Zeitpunkt der Kommunikation, wer mit wem. Also was klassischerweise auch als Metadaten schon bekannt ist. Also ach so, ein konkretes Event, wie sie in und welcher Form in einem Black Hole abgespeichert wird, ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Auch nicht in den innerbritischen Verfahren, die ja auch geführt wurden. Also die haben jetzt nicht mal einen Datensatz freigegeben. Das wird vielleicht anders werden, denn die britische Geheimdienstkontrolle hat sich ein bisschen gewandelt. Wir hatten in Karlsruhe mal das Glück, mit einem der britischen Geheimdienstkontrolleure sprechen zu können, denn die Karlsruher Richter hatten einen eingeladen und der hat berichtet, dass es jetzt dort auch tatsächlich zu Datenbankprüfungen kommen soll, also praktisch. Nicht nur, dass es so eine, also wir erzählen mal abstrakt über unsere Datensammlung, sondern es soll jetzt tatsächlich auch eine technische Prüfung geben, das wäre ein Novum. Was noch eine Frage, auf die ich kurz eingehen will. Ist bekannt, wie die mit Krypto umgehen, interessieren sie sich nur von Metadaten? Also ganz klar aus den Anhörungen und auch den Angaben, den schriftlichen der britischen Regierung, ist, dass sich der GCHQ sowohl für die Inhaltsdaten wie auch für Metadaten interessiert, aber natürlich sehr viel mehr Metadaten speichern kann. Klar, die sind ja, wenn man die Volumina betrachtet, sehr viel kleiner. Und die Inhaltsdaten waren zu dem Zeitpunkt, über den wir reden, also vor 2013, noch nicht so problematisch in Bezug auf Verschlüsselung. Tatsächlich hatten wir den Break-Even-Point, dass etwa die Hälfte des Netzverkehrs verschlüsselt ist, erst sehr viel später nach 2013. Das heißt, am Anfang lagen so, also ein Großteil dieser Daten, der Inhaltsdaten, unverschlüsselt vor. Das hat sich erst jetzt geändert, einfach auch, weil die großen E-Mail-Anbieter, die großen amerikanischen Plattformen begonnen haben, standardmäßig ihren Content zu verschlüsseln. Das war davor nicht der Fall. Insofern, das ist natürlich auch zur Sprache gekommen worden, aber das ist natürlich, also die sogenannten Crypto Wars sind in diesem Fall noch nicht von so großer Bedeutung gewesen. Schlicht, weil die Daten, auf die wir blicken, zum großen Teil einfach unverschlüsselt waren. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal kurz weitergehen. Ich habe das einfach nur mal, damit man, also da sind jetzt zwischen 2007 und 2013 natürlich viele Jahre vergangen und man kann davon ausgehen, dass es sich vervielfacht hat. Sowohl von deren Speicherkapazität, wie aber auch von der Analysekapazität. ich will jetzt noch mal was sagen zu Art und Umfang, auch noch vor dem Hintergrund, dass wir also 160, wir haben 160 Jahre lang schon Kabel zwischen den USA, also Nordamerika und Europa liegen. Aber natürlich hat diese Art der Massenüberwachung kein historisches Beispiel. Es gibt auch keinen Staat, der Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, der jemals das Argument vorgebracht hat, und das haben die da vorgebracht, dass es notwendig und angemessen sei, dass man substanzielle Teile oder die gesamte Kommunikation über Glasfaserkabel automatisch verarbeiten, speichern und analysieren will. Die haben das auch wirklich mehrfach in beiden Anführungen so genau gesagt, das müsse sein. Und ich bringe jetzt gleich nochmal was von der Argumentation, die Sie da gebracht haben, warum, aber ich will nochmal kurz auch, ich habe das nochmal bildlerisch dargestellt, damit man sich mal eine Idee macht, was die Große Kammer bedeutet. Also das ist ein Bild aus der zweiten Anhörung. Die Große Kammer sind wirklich alle Richter. Also da sitzen dann nicht nur wie in Karlsruhe 6 oder 7 oder wie die, wie man das aus Karlsruhe kennt, dass da eine Kammer sitzt, sondern da sitzt die sogenannte Grand Chamber, also alle. Entsprechend waren natürlich auch von verschiedenen Richtern dieser Großen Kammer Fragen zu hören. Ich will vielleicht nochmal was sagen zu der Großen Kammer. Das hat einen Grund, warum wichtige Fälle vor die Große Kamera kommen. Denn man möchte natürlich, dass dieses Gericht auch eine gewisse Kontinuität der Rechtssetzung hat. Also die ziehen natürlich auch immer alte Fälle ran. Auch andere Fälle von Überwachung sind natürlich schon behandelt worden in den letzten Jahrzehnten. Aber indem man die Große Kammer anruft, wollen die sozusagen auch eine Kontinuität, dass sich einzelne Kammern auch schon mal unterscheiden können. Und damit betonen sie natürlich auch die Wichtigkeit des Falles. Waren wir natürlich auch erfreut, dass wir vor die Große Kammer kamen. Man muss aber andererseits auch sagen, also hier hat sich das Who is Who der Bürgerrechtsorganisationen aus Großbritannien, aber zum Teil eben auch aus den USA oder internationale NGOs auf die Hinterbeine gestellt, um diesen Fall dahin zu bringen. Es wäre schon ein Ding gewesen, wenn man das abgebügelt hätte. Dennoch, man muss vielleicht hinzufügen, die öffentliche Aufmerksamkeit war längst nicht so groß wie am Beginn der Snowden-Veröffentlichung. Das muss man ehrlicherweise hinzufügen. Nun ja. Ich habe jetzt hier die Daten nochmal hingeschrieben. Also im November 2017 war die erste Anhörung. Die war auch in Straßburg beim Gerichtshof, aber natürlich vor einer kleineren Kammer. Und jetzt im Juli 19 war die Große Kammeranhörung, und das Urteil hat dann aber nochmal gedauert, wie ich schon erwähnt habe, im Mai 2021. Ja, was ist in den Anhörungen eigentlich rausgekommen? Die haben wirklich immer nur eingeräumt, was nicht mehr abzustreiten war. Ist jetzt nicht so. Man hat natürlich eine Menge technische Details erfahren, vor allen Dingen Argumentationen, aber mehr als öffentlich bekannt war, ist da nicht zugegeben worden. Also das ist jetzt nicht so, dass sie dann mal reiten Tisch machen, aber sie haben natürlich trotzdem insbesondere versucht, inhaltlich zu begründen, warum diese Massenüberwachung auch weiterhin stattfinden soll. Und zu den automatisierten Prozessen haben sie natürlich auch oft nur, also was jetzt die Filterung betrifft, was schmeißen die weg, was wird von den Selektoren ausgewählt, wie viele Selektoren haben die etwa, da haben sie natürlich sehr viel gemauert. Aus meiner Sicht kommt es natürlich bei den Richtern oft nicht gut an, wenn man sehr konkrete Fragen stellt und kriegt so ein Gewiesel zurück. Allerdings muss man der britischen Regierung vielleicht auch zurechnen, dass die Fragen, die in den Anhörungen gestellt werden und die nicht vorher im schriftlichen Verfahren laufen, auch manchmal sehr komplex sind. Die haben also für eine wirklich knappe Pause von einer halben Stunde da irgendwie x Fragen rausgehauen. Also ich fand es sehr dicht und auch, finde ich, schwierig, da nochmal ins Detail zu gehen. Also da muss ich der britischen Regierung insofern ein bisschen entgegenkommen, dass ich sagen würde, naja, sehr viel konnte man zu den in der knappen Zeit zu den konkreten Fragen dann auch gar nicht sagen. Ja, das hätte man im schriftlichen Verfahren dann tun müssen, ist ja auch teilweise getan worden. Dennoch, dass sie das eingeräumt haben, hat eine große Rolle gespielt, auch für andere Verfahren, insbesondere innerbritische. Die haben natürlich diese Anhörungspapiere auch sehr stark genutzt vor dem sogenannten IPT, das ist ein britisches Geheimgericht, was normalerweise sich mit der geheimdienstlichen Überwachung beschäftigt, war das natürlich wichtig, denn da laufen eben parallele Verfahren teilweise von den gleichen britischen Bürgerrechtsorganisationen. Insofern war nicht ganz unwichtig, generell die Argumentation zu hören. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht, sozusagen, ich habe versucht, sehr knapp zusammenzufassen, wie die eigentlich diese Massenüberwachung rechtfertigen. Sie haben sie als verhältnismäßig, als rechtmäßig und insbesondere auch als beschränkt betrachtet, nämlich durch sogenannte Extensive Multilayered Safeguard. Also die sehen ihre eigenen Beschränkungen als auf allen Ebenen dieser Kommunikationsanalyse ausreichend und sogar extensiv, also sehr erhebliche Schranken. Das ist natürlich von den Richtern dann ein bisschen anders gesehen worden. Interessant fand ich die wesentliche Argumentation, dass sie gesagt haben, die Notwendigkeit ergibt sich aus einer globalen Bedrohung durch Terrorismus. Das ist ja ein Argument, mit dem man sich inhaltlich auch gar nicht weiter auseinandersetzen kann, außer die Geheimdienste, die ja selber diese Bedrohung begründen, die nehmen sie sozusagen als Standardargument. Viel mehr kommt da auch nicht. Also das ganz viel National Security und die wesentliche Argumentation danach ist, ja, wir erkennen an, es gibt ein Menschenrecht auf Privatsphäre, aber gegenüber der Sicherheit müsstet ihr eben zurücktreten. Das wird aus meiner Sicht von den amerikanischen und britischen Vertretern sehr viel stärker ins Feld geführt, als wir das hier in der Debatte haben. Wir haben natürlich hier auch solche Politiker, die das so sagen würden, aber da wurde das relativ offensiv vorgetragen. Der James Eady, der britische Rechtsvertreter, der wesentliche Vertreter war, der hat am meisten bei den Anhörungen gesprochen, der hat es doch sehr offensiv davor getragen. Also da gab es auch keine Relativierung oder so weiter in dem Bereich überhaupt nicht. Und jetzt will ich mal kurz sagen, was eigentlich die Forderung war, die wir im Wesentlichen gestellt haben. Die habe ich jetzt natürlich auch sehr stark zusammengedampft. Das sind alle natürlich hunderte Seiten letztlich, die wir da immer wieder im schriftlichen Verfahren argumentiert haben. Aber im Wesentlichen ist die erste und zentrale Forderung gewesen, Richtervorbehalt für die Überwachungsermächtigung. Denn das gibt es in Großbritannien nicht. Es gibt keine Form von Richtervorbehalt. Ich sehe den Richtervorbehalt überhaupt nicht so, wie ihn insbesondere konservative Politiker gerne sehen, als so eine Art Gral, ja. Also die Richter, die jede Art von Rechtsstaatlichkeit sicherstellen, aber dass sie eben gar nichts hatten, finde ich natürlich bedenklich. In Großbritannien ist es nämlich so, hier ist es der Innenminister selbst, der diese Überwachungsanordnungen, die ja auch sehr breit sind, und eben viele Monate Massenüberwachung jeweils immer wieder anordnen, das macht er selbst. Also da gibt es überhaupt keine Form von. Und das war also eine der wesentlichen zentralen Forderungen, die nicht ganz unwichtig ist, auch im europäischen Kontext. Denn wenn man mit den Forderungen durchkommt, dann geht die natürlich auch nicht nur für Großbritannien, sondern überall. Die zweite zentrale Forderung war, dass es konkrete objektive Belege gibt für Straftaten, die auch benennbar sind. Für diese Überwachungsanordnung. Das klingt jetzt auch wieder wie so ein Ding, so ja natürlich, aber so ist es eben nicht, sondern in Großbritannien ist es sehr häufig, da ist dann so ein allgemeines Schlagwort wie National Security. Und mit dieser Begründung kann überwacht werden. Das heißt, es gibt keine konkrete Straftat, die da irgendjemand vorgeworfen wird oder die man vermutet oder wogegen man jemand verdächtigt. Und wir wollen eben oder die Beschwerdeführer haben das als einen zentralen Punkt hervorgehoben. Und der dritte ist die Mitteilungspflicht. Natürlich nicht bei der laufenden Überwachung, das ist ja in der Regel eine nachgeordnete Pflicht, aber da wehren sich natürlich auch die Polizeibehörden, aber insbesondere die Geheimdienste natürlich immer mit Händen und Füßen. Die wollen im Nachhinein natürlich auch nicht die Betroffenen benachrichtigen. Schlicht, aus meiner Sicht hat das schlicht mit der Menge zu tun. Denn ich glaube, es würde ein Aufschrei durch die britische Gesellschaft gehen, wenn die ernsthaft alle Betroffenen dieser Massenüberwachung informieren wollen, sagen wir mal nach 5 Jahren. Ja, kriegt man mal eine E-Mail oder SMS. Ich denke, das würde die Hölle losbrechen. Ich glaube, das würde viel zu konkret machen für die Menschen, was Massenüberwachung heißt, weil natürlich viele Millionen betroffen sind. Ja. Es gab natürlich noch 4 weitere Forderungen, auch sehr konkrete. Juristen neigen ja auch dazu, sehr konkrete Forderungen vorzubringen, insbesondere in Bezug auf die Geheimdienstkontrolle, die in Großbritannien nicht sehr engmaschig ist. Aber im Wesentlichen waren das die 3 Forderungen und ich will jetzt auch schon gleich mal zu dem Urteil kommen. Ich habe jetzt auch die 2 wesentlichen Sachen zusammengefasst, also die britische Massenüberwachung durch den Geheimdienst verstößt gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist nämlich genau der Privatsphäre-Paragraph, aber auch gegen Artikel 10, Und es sind Menschenrechte auf Freiheit der Meinungsäußerung, im Wesentlichen eben auch Pressefreiheit. Und diese sind beide durch diese Massenüberwachung verletzt worden. Denn der zentrale Punkt ist eben auch nicht nur die Privatsphäre, die bei uns im Beschwerdefall im Mittelpunkt stand, sondern auch noch die Frage der Pressefreiheit, weil sich viele dieser Bürgerrechtsorganisationen auch mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass man keine Ausnahmen für Journalisten macht. Und sie wollen halt das Recht für Journalisten, dass sie eben besonders geschützt sind gegenüber diesen Geheimdiensten. Und beides ist sozusagen anerkannt worden. Und wenn man das jetzt konkret sieht, das Urteil hat über 200 Seiten, dann ist das Interessanteste natürlich, welche konkreten neuen Anforderungen für die Massenüberwachung jetzt festgelegt wurden. Und die gelten nämlich für alle Staaten, die der Konvention beigetreten sind. Und welche sind das? Das sind im Wesentlichen drei, die will ich jetzt mal nennen. Wenn man jetzt kann, kann man gedanklich schon mal abgleichen, ob das wohl für den Bundesnachrichtendienst in Deutschland auch so ist und wo man danach bessern müsste, wenn man also einen Blick hat auf das hiesige BND-Gesetz. Einer ist, vorgeschrieben ist jetzt eine unabhängige Autorisierung der Überwachung von einem Richter oder von einer anderen unabhängigen Stelle. Dazu haben die Gerichte so ein bisschen ausgeholt, um die verschiedenen Stufen der Überwachung in Bezug auf die Speicherung, Analyse und dann auch die Nutzung der Selektoren haben die so eingeteilt. Also die haben alle Formen von Erfassung und Auswertung so eine Art Stufenmodell gebracht und fordern sogenannte End-to-End-Safeguards. Also in jeder dieser Stufen müssen diese neuen Anforderungen gelten. Das ist natürlich ganz spannend, weil, glaube ich, am schwierigsten wird bei der Datenerfassung wegen der Menge, aber auch für die Selektoren. Ja, also die Form von Filterung muss auch unabhängig begutachtet werden können. Die zweite wichtige Anforderung gehört dazu auch die unabhängige Autorisierung für die Selektoren. Denn die Selektoren spielen ja technisch die allergrößte Rolle, wenn man sich überlegt, welche Daten werden aber tatsächlich aus diesem riesigen Datenstrom rausgefischt. Und da spielen natürlich die Selektoren die wichtigste Rolle. Und hier gibt es quasi die Einschränkung auch inhaltlich. Man kann also jetzt nicht mehr nur, ich nenne es jetzt mal so eine Meta-Begriffe wie National Security für die Selektoren nehmen, sondern man muss die konkreter haben und man muss sich diese konkreten Selektoren auch unabhängig autorisieren lassen. Das ist in den USA, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern so nicht gegeben und ist sozusagen auch, was wir durchfechten müssen für die anderen Länder, die Massenüberwachung machen. Und der dritte wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, sind natürlich noch mehr drin. Ich fasse es jetzt wirklich sehr eng zusammen, ist der Schutz von Journalisten. Also auch dafür, dass kein journalistisches Material und generell auch Journalisten in den Schleppnetzen landen, muss es auch eine unabhängige Form von Prüfung geben. Also die Geheimdienstkontrolle ist damit sehr gestärkt worden. Dennoch gilt natürlich, das haben wir natürlich auch nicht anders erwartet, die Massenüberwachung an sich ist nur gebremst. Sie ist letztlich natürlich nicht vom Tisch, obwohl es ausweislich des Urteils auch Richter gab, die das anders sehen. Und besonders lesenswert sind auch die Minoritätsmeinungen. Also muss man echt sagen, diejenigen, die sich nicht durchsetzen konnten, die haben teilweise darauf bestanden, dass sie eben Minderheitsmeinungen in dem Urteil abdrucken können. Die sind absolut lesenswert, weil sie betonen, welche Schleusen hier geöffnet wurden und weil sie auch so ein bisschen gegenüber dieser technischen Massenüberwachung, die ja auch in Zukunft noch ganz andere Bereiche als die Kommunikation betreffen wird, ganz klare Worte finden. Also sehr klare Worte finden. Also wer jetzt nicht nur das Urteil an sich mal lesen will, was natürlich öffentlich ist, sondern auch mal die Minderheitenmeinung, der wird sich freuen, dass es auch eine Menge Juristen gibt, die das noch sehr viel kritischer sehen. Also als Beschwerdeführer erwartet man immer, am besten, sie untersagen das alles, aber wenn man realistisch darauf blickt, und das blicken vor allen Dingen die Anwälte immer sehr realistisch darauf, muss man sich natürlich auch sehr freuen, wenn sie nur harte Schranken einsetzen. Und man muss natürlich darauf gucken, dass diese Schranken auch so umgesetzt werden. Ein wichtiger anderer Punkt neben den Anforderungen ist noch, der jetzt da drin ist, ist, dass sie eigentlich kaum einen Unterschied machen zwischen Inhalts- und Metadaten. Also sie sehen auch die Metadaten als sehr sensible Daten und die neuen Vorgaben, über die ich eben sprach, gelten auch für Metadaten. Aus meiner Sicht ist darüber relativ wenig berichtet worden. Ich halte das aber für einen sehr wichtigen Punkt und wird sicherlich auch vom EuGH, der sich ja dazu auch schon mehrfach geäußert hat, also das andere Höchstgericht, Zivilgericht in Europa, wird sicherlich auch zur Kenntnis genommen worden sein. Jetzt kann man sich natürlich trotzdem fragen, okay, welche Überwachungsfolgen hat es denn wirklich? Und muss natürlich zu der Erkenntnis kommen, erstmal keine, erstmal läuft natürlich erstmal alles weiter. Dennoch haben wir eine sehr hohe Quote, wenn man es jetzt mal statistisch betrachtet, an Urteilen, die in nationalen Gesetzgebungsprozessen umgesetzt wurden. Und ich hoffe natürlich auch hier auf ein bisschen die Kraft dieser Bürgerrechtsorganisationen, die natürlich da wirklich ein Auge drauf haben werden. Wir werden auch versuchen, das ist allerdings noch so ein bisschen im Fluss, also ich kann da noch nicht so viel Konkretes dazu sagen, aber wir werden natürlich auch versuchen, dieses Urteil in den verschiedenen Ländern auf die Tagesordnung zu bringen. Wir haben von der Bundesregierung bisher keine Antwort, gab auch schon parlamentarische Anfragen, aber die Bundesregierung prüft noch und muss erst mal sehen. Aber aus meiner Sicht sind einige Teile im BND-Gesetz hier angreifbar und da kann man auch mal gucken, wie man dagegen vorgehen soll. Ich würde das vielleicht auch selbst tun. Ich bin natürlich immer kein Jurist, sondern muss mir natürlich auch wieder Juristen suchen, die mit mir durchkämpfen. Aber ich glaube, dass man, also eine Form von Aktivismus ist, wenn man langen Atem hat, was man durchaus mal machen kann. Zumindest dann, wenn man, wie in unserem Fall, so viele Unterstützer hat. Also das finanzielle Risiko für den Straßburg-Gerichtshof ist natürlich relativ hoch, weil er eben sehr viel teurer ist als der Gang nach Karlsruhe. Aber dennoch, wenn man so einen Fall hat, wo so viele Spender sich bereit erklärt haben, sie zu unterstützen mit kleinen Summen, dann ist natürlich das Risiko auch wieder gering. Man muss dann nur noch sozusagen versuchen, den langen Atem zu behalten. Und 8 Jahre war eine verdammt lange Zeit. Also ja. Ich habe ja schon ein bisschen über die Kosten gesprochen. Ich beantworte jetzt noch mal kurz eine Frage. Ich denke, das sind so um die 30.000 Pfund, die da so insgesamt über diese 8 Jahre zusammenkamen. Man hat natürlich noch 2 Anhörungen, man hat noch Reisekosten und natürlich wesentliche Kosten für die Juristen, die aber in unserem Fall auch wirklich eine großartige Arbeit gemacht haben. Denn das schriftliche Verfahren, das Wichtigere ist in Straßburg, macht natürlich einfach eine Menge Holz. Man muss auch immer wieder die Argumentation der britischen Regierung auseinandernehmen. Man muss natürlich irgendwie frühere Urteile gut kennen und natürlich die britische Rechtslage. Aber auch immer wieder versuchen, sich nicht irritieren zu lassen, ja, von diesen Argumentationen. Denn wir leben in einer Zeit, wo diese Massenüberwachung zumindest aus meiner Sicht heute akzeptierter ist als zu Beginn dieser Snowden-Skandale. Ich habe noch eine Frage, die würde ich kurz vorlesen. Ist es eine realistische Annahme, dass sich in Zukunft für die erwähnten vorgeschriebenen konkreten Selektoren Catch-all-Kategorien finden lassen und das effektiver Schutz erwartbar? Nee, also aus meiner Sicht diese Catch-all, diese Phrasen wird es so nicht mehr geben können, denn die werden auch konkret angesprochen. Man kann also nicht mehr man kann nicht mehr so eine Überbegriffe nehmen für die Selektoren. Das ist natürlich auch wieder eine Frage der Prüfung, weil die Selektoren sind in der Regel ja sowieso geheim. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie offen liegen, sondern da wird es dann darauf ankommen, wie die Geheimdienstkontrolle gestaltet ist und was im konkreten Gesetzestext steht. Aber sie können jetzt nicht mehr nur National Security da hinschreiben. Das wird nicht gehen. Mal sehen. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn ich so begeistert bin von dem Urteil. Ich hätte mir da schon durchaus vorstellen können, dass die Richter, die sich da nicht durchgesetzt haben, da nochmal ein bisschen härter draufhauen. Zum Beispiel, dass man eben, ja, dass man die anlasslose Massenüberwachung an sich nicht durchgehen lässt, aber so ist es eben nun mal nicht. Ich habe noch eine Frage, ich lese sie mal kurz vor. Spielen Domains eine Rolle bei der Kontrolle von Selektoren und Events? Ja, definitiv. Da gab es auch einige Beispiele. Domains zählen dazu. Das betrifft aber nicht nur sozusagen die Webdomains an sich, sondern natürlich auch die Mails, die zu den Domains gehören. Der BND, hier ist noch eine Frage zu dem BND und den DE-Domains. Natürlich war der BND hier nicht Teil dieses Verfahrens. Das ist ja der deutsche Auslandsgeheimdienst, der erstmal Deutsche nicht über, also Inländer hier nicht überwachen darf, aber so konkret ist es nicht geworden für den GCHQ. Jedenfalls hätte ich kein Beispiel aus den Schriftsätzen oder aus den Anhörungen. Vielleicht will ich am Ende noch mal eine eine Sache anbringen, die ich noch nicht erwähnt hatte. Die einige dieser Beschwerden gehen innerbritisch noch weiter. Also das ist zwar das letzte höchstrichterliche Verfahren, dadurch, dass sie ja zusammengezogen wurden. Also da wird es jetzt sicherlich vom Europäischen Menschengerichtshof in absehbarer Zeit erstmal nichts mehr geben, aber die innerbritischen Verfahren, da laufen noch einige, insbesondere von Privacy International. Also muss man mal sehen, ob die, ich denke mal, das werden sie tun, das haben sie auch schon, wir hatten natürlich so Videokonferenzen nach dem Urteil, die werden natürlich Teile dieses Urteils da auch nochmal einbringen. Ja, natürlich ist es immer eine andere Sache, ob es ein europäischer Gerichtshof ist, denn die britischen Gerichte haben ja erstmal für die anderen Europäer nicht viel Belang, aber für die praktische Überwachung durch die GCHQ haben sie dennoch Belang, denn wenn die innerbritischen Gerichte dazu kommen, dass irgendwas unrechtmäßig ist, muss es ja auch geändert werden und betrifft dann wieder sozusagen Überbande aller Europäer. Ich bin auch gespannt, wie sich sozusagen irgendwann die Bundesregierung wird nicht ewig sagen können, wir analysieren noch, irgendwann wird die sich ja mal positionieren müssen, da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, ob sie dazu irgendwas sagt, zu dem Urteil, zu den innerbritischen Gerichtsurteilen hat sie, glaube ich, noch nie was gesagt. Hier ist noch eine Frage, auf die ich mal kurz eingehe. Haben die Beteiligten im Verfahren Repressionen erfahren, also stand plötzlich mal einer auf einer No-Fly-List oder etwas in dieser Art? Wir haben mehrere der Beschwerdeführer oder von Menschen in den Organisationen, insbesondere bei Amnesty International auch, die bereits auf No-Fly-Listen stehen und also schon mehrfach Probleme hatten mit dem Fliegen. Also das lag aber schon in der Zeit vor 2013. Ich könnte keine Organisationen nennen oder die ich erfahren hätte. Aber es gab natürlich einige konkrete Fälle, die vor allen Dingen Amnesty betraf, die aus den Snowden-Papieren hervorgingen. Das betraf aber die Spionage gegenüber Journalisten. Das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, warum im Urteil der Schutz von Journalisten nochmal besonders betont wurde, weil eben im Rahmen der Snowden-Papiere gerade konkrete Fälle von Amnesty International berichtet wurden. Probleme von Repressionen so nach diesem Beschwerdefall könnte ich nicht nennen, nee. Also natürlich ist es eine Repression, wenn man weiß, dass man überwacht wird, ja. Aber das sind halt Fälle vor 2013. Ich persönlich neige nicht zu besonders ängstlichem Verhalten. Also, ja. Ich habe noch eine Frage. Das wäre auch mal so. What is a ballsy move? Ach so, ballsy move, ja. Die Frage ist, ob es sehr wagemutig ist, gegen Geheimdienste zu treten. Nein, ich denke, dass die tragen ja ihre Rechtmäßigkeit auch immer wie so ein Banner vor sich. Die europäischen Geheimdienste betonen ja auch so furchtbar gerne, wie unfassbar sie sich an alle rechtlichen Vorgaben halten. Sie also rechtlich überprüfen zu lassen, halte ich aus meiner Sicht für eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, ich will mal so sagen, wir haben gleich am Anfang mit den britischen Anwälten, wir hatten so Telefonkonferenz am Anfang, da gab es noch nicht so BBB und Zoom, sondern wir haben noch klassische Telcos gemacht. Das erste Mal haben wir darüber geredet, dass wir unsere E-Mails verschlüsseln und so. Also wir wollten denen schon nicht unbedingt irgendwas auf dem Silbertablett liefern. Aber wir haben uns auch für eine größtmögliche Transparenz entschieden. Wir haben alle Papiere öffentlich gemacht. Es gibt die Seite Privacy Not Prism, CO.UK, unsere Kampagnenseite zu sagen, wir haben alles öffentlich gemacht. Wir haben, wir lassen uns auch nicht einschränken. Ich persönlich, ich habe noch eine DDR-Vergangenheit, ich habe noch die Stasi-Akten meiner Eltern gelesen, ich fürchte mich nicht vor diesen Geheimdiensten. Ich weiß, dass die auch mal untergehen können. Insofern weiß ich, also für mich ist es nicht besonders wagemutig, sondern eher eine Frage, ob man sich einfach jahrelang für sowas engagieren kann, ob man die Zeit aufbringt, ob man auch damit leben kann, wie das leider immer ist bei diesen höchstrechtlichen Urteilen, dass man eben nicht auf ganzer Linie gewinnt, das ist oft nicht möglich. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Ja, wenn man natürlich, wenn man so die ganzen Argumente liest und man hat ja auch einen Case, den man machen will, man will das ja gewinnen, wenn man das für richtig hält. Naja. Es gibt große Geschichten. Ja, es gibt eine Menge große Geschichten über Unfälle, aber also Gott sei Dank fallen noch die meisten Geheimdienstkritiker in irgendwie Russland aus dem Fenster oder tauchen in China nicht mehr auf. Ich denke, diese große Geschichten sind relativ selten in den Demokratien. Natürlich haben wir einige Geheimdienstskandale in den letzten Jahren Vor allen Dingen aber auch, wenn man im letzten Jahrzehnte blickt, die sind extrem gruselig. Und auch das rechtswidrige Verhalten des Bundesnachrichtendienstes, was im NSA-BND-Untersuchungsausschuss rauskam, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also wie wenig die sich an Recht und Gesetz gehalten haben oder wie die auch ihre eigene rechtliche Interpretation fahren. Das wird sicherlich beim GCHQ so ähnlich sein und auch vielleicht in Schweden oder in Frankreich. Dennoch glaube ich, die Zeit, wo die hinterrücks mit Mördern irgendwie zusammenarbeiten, das ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube, so etwas in den Demokratien. Ich würde zumindest hoffen. Ich glaube, die Fälle dafür, die liegen weit zurück. Und wir haben, also zumindest der Bundestag hat bewiesen, dass er mit einigen Untersuchungsausschüssen auch immer wieder mal Skandale aufgedeckt hat. Und wir haben, glaube ich, eine ganz gute Kultur der Journalisten und Whistleblower. Snowden ist ja dafür nur wirklich ein Paradebeispiel, wo sich eben auch Mitarbeiter aus den Behörden selbst oder von ihren Vertragspartnern wie bei Snowden, wie die anfangen, mit Journalisten zu sprechen und wie dabei Skandale auch ans Licht kommen. Aus meiner Sicht, wir sind natürlich auch sehr dankbar, dass Snowden darüber getwittert und auch mit den Medien über den Fall gesprochen hat. Der hat uns natürlich Publizität gegeben, sonst wäre das Urteil sicherlich auch nicht so breit rezipiert worden, zumindest in der englischsprachigen Presse, in der deutschen gar nicht mal so stark. Aber aus meiner Sicht, ich glaube, dieses journalistische Korrektiv und das beurteilt den Schutz der Journalisten auch nochmal besonders betont, spielt schon eine wichtige Rolle in den Demokratien. Ja, ich sehe, dass noch jemand tippt. Soll ich die Frage noch mal reinnehmen? Ansonsten bin ich schon am Ende und habe im Wesentlichen gesagt, was ich sagen wollte. Ich kann natürlich noch nicht so sehr viel darüber berichten, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen. Es ist schon doch durchaus so, dass wir die Argumentation aus dem Urteil auch in anderen Ländern noch beraten. Und wir wollen auch wieder eine Allianz aus Bürgerrechtsorganisationen bilden und also versuchen, da weiter vorzugehen. Aber ich habe immer noch nicht viel konkretes, weil wir erst zwei Telcos hatten. Die Frage ist, dafür hat Snowden große Einschränkungen in seinem Leben erfahren, das stimmt. Und er ist ja nun auch beileibe nicht der einzige Whistleblower, der mit ordentlich Repressionen zu rechnen hatte, das stimmt. Und was denkst du zur Abschreckung durch Strafverfolgung? Naja, nun bin ich ja sozusagen nicht nur Aktivistin beim Chaos Computer Club, sondern war auch schon bei Netzpolitik.org zu Landesverratszeiten, also wo wir den damaligen Geheimdienstchef Inlandsgeheimdienstchef Hans-Georg Maaßen an der Backe hatten, der ja das Landesverratsverfahren losgetreten hatte. Ich war mir eigentlich in der Zeit, obwohl das ziemlich viele sehr erschreckt hat, auch sicher, dass wir den Rechtsweg beschreiten können. Ich glaube, das unterscheidet eben uns von Ländern, die keine Demokratien sind. Man kann das tun und in der Regel, ja, auch wenn man lange warten muss, wird die Rechtswidrigkeit von sowas auch festgestellt. Und insofern, Abschreckung durch Strafverfolgung kann ich nicht so richtig erkennen, ja, weil letztlich der Fall des Landesverrats, der aktuellste ist in der Bundesrepublik, der ist natürlich auch glorios gescheitert. Da sind ja letztlich die Falschen zurückgetreten worden. Aber dennoch glaube ich, dass es keine wirklich abschreckende Wirkung hatte, zumal sich sofort auch die gesamte Medienlandschaft über alle sozusagen politischen Richtungen hinweg solidarisiert hat. Also ich glaube, da ist die Öffentlichkeit ziemlich aufmerksam. Und auch letztlich, wenn ich zurückblicke auf die Snowden-Veröffentlichung, dass wir mal ein Thema haben, was über 3 Jahre immer wieder auf höchster politischer Ebene debattiert wird und breite Zeitungsrezipierung erfährt, das fand ich schon toll. Ich sehe zwar heute, dass gewisse Abfinden oder vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Massenüberwachung gibt, aber dennoch, also bin ich unzufrieden damit, wie lange darüber debattiert wurde und wie viele rechtliche Veränderungen danach dennoch passiert sind, weil auch in Deutschland muss man ja sagen, sie sind um eine Novelle des BND-Gesetzes nicht rumgekommen, klar. Ja, die Novelle war eine Frechheit und sie haben einfach erlaubt, was vorher rechtswidrig getan wurde, aber es sind ja trotzdem Folgen und debattiert wurde ja auch viel darüber. Und das Wissen um die Machenschaften und auch die technischen Praktiken der Geheimdienste hat sich vergrößert und kann auch nicht mehr abgestritten werden. Das halte ich schon für eine andere Diskussionsgrundlage als zuvor. Aber ich bin jetzt wieder weit abgewichen von der Frage. Verzeihung, ich neige manchmal zu einem Rat. Dann würde ich gerne noch mal kurz fragen, gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen? Möchte mich noch jemand? Oh, ich lese mal vor. Was glaubst du? Wie würden die Geheimdienste agieren, wenn sich flächendeckend ein Internet 2.0, sowas wie ein Freifunk-Supermesh, etablierte, was ja aus ihrer Sicht erheblich schwieriger zu überwachen wäre? Die technischen Probleme außen vor. Naja, ich halte das für relativ unrealistisch angesichts der kommerziellen Natur des Internets mittlerweile. Aber ich denke, dass die Geheimdienste technisch sehr anpassungsfähig sind. Ja, das hat man vielleicht, wenn man an die Überwachung des Tor-Netzwerkes denkt, gesehen. Sie sind adaptiv. Sie versuchen, sich sozusagen anzupassen an die technischen Realitäten, auch mitzugehen mit technischen Innovationen. Ich denke, dass sie auch darauf durchaus reagieren würden. Aber ich halte einen Freifunk-Supermesh nicht für die Zukunft der Internetmenschheit, leider. Ja, das tut mir sehr leid. Ich würde auch gerne anders sagen. Aber generell, die denken auch vor, gerade GCHQ, weil ich ja nun in besonderer Beobachtung habe durch diesen Beschwerdefall, die sind A, sehr gut, ihre politischen Forderungen auch öffentlich zu machen. Ja, der Chef des GCHQ macht auch immer eine gute PR. Der redet in der Regel auch selbst. Die stellen ganz konkrete Forderungen, was sie auch technisch wollen. Die sind mittlerweile schon viel weiter. Dieser Fall drehte sich über die Massenüberwachung der Telekommunikation. Die sind schon beim Massenhacking. Also da ist eine Menge passiert. Wir müssen ja einfach sehen, dass wir über Techniken verhandelt haben, die 20 Jahre alt sind. Ich habe jetzt viel Gutes über diese Whistleblower gesagt, aber letztlich geben sie Informationen über eine Zeit, die vergangen ist und die ja technisch schon gar nicht mehr besteht. Man muss ja immer versuchen mitzudenken, was die heute können. Insofern, lehnst du Überwachung generell ab? Oh, warte, jetzt noch eine Frage davor. Wie würdest du einem Menschen, der nichts mit dem Diskurs um Überwachung zu tun hat, erklären, dass du sie ablehnst? Es ist, glaube ich, nicht mit einem Satz. Snowden hat mal diesen sehr schönen Satz geprägt, dass jemand, der nichts zu verbergen hat, auch dasselbe sagt wie, trete nicht ein für die Redefreiheit, weil ich nichts zu sagen habe. Ja. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Man kann wenig Menschen, denen wirklich völlig egal sind oder die sich nie mit diesem Diskurs befasst haben, nur schwierig in drei Sätzen sagen, warum man sich dafür einsetzt. Aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, oder vielleicht auch historische Beispiele heranzieht oder auch manchmal die persönlichen Umstände von Menschen und gerade ihre Schwierigkeiten oder die Bereiche in ihrem Leben, die sie vielleicht nicht mit jemandem anders teilen wollen, dann kommt man sehr schnell an so einen Punkt, wo Menschen begreifen, dass sie Kernelemente ihres Ichs für sich behalten wollen. Und dadurch, dass wir so viel digital preisgeben mittlerweile und wir so gewöhnt sind an diese Hosentaschencomputer, die Kommunikation ist ja im Laufe dieses Beschwerdeverfahrens im Prinzip nur noch mobil, wenn man jetzt mal die Zahlen anblickt, da kann man sehr schnell auch Fälle bringen. Aber ich würde es auch niemanden, der jetzt so ganz penetrant nicht zu verbergen hat, irgendwie oktroyieren wollen. Letztlich kämpft man für die Menschenrechte, wenn man sie für richtig hält. Und auch für diejenigen, die sie nicht ausüben. Man muss nur darauf achten, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung sie noch wichtig findet. Ansonsten sterben sie natürlich ab. Aber ich glaube nicht, dass man jeden mitnehmen muss in diesem Überwachungsdiskurs. Dennoch kämpft man letztlich für jeden. Denn von dieser Massenüberwachung ist natürlich auch jeder betroffen. Dass das nicht jeder jetzt irgendwie sich dann sichtbar dankbar zeigt, damit kann ich gut leben. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Aktivisten, die andere Menschenrechte für mich erkämpfen, für die vielleicht auch wenig Wertschätzung habe, weil ich wenig darüber weiß oder weil sie für mich nicht so bedeutsam sind. Insofern, also das glaube ich nicht jeden Menschen überzeugen. Ich finde es sehr schwierig, wenn es Menschen gibt, die so gar keinen Sinn dafür haben. Also die mit dieser Attitüde kommen, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, aber die eigentlich sagen, du hast nichts zu verbergen. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber die sind aus meiner Sicht weniger geworden. Aber ich bin noch ein unverbesserlicher Optimist. Lehne ich Überwachung generell ab? Nö. Also es gibt schon Fälle, wo ich Überwachung gut verstehen kann. Also gerade im Bereich der Strafverfolgung finde ich manche Überwachung schlicht notwendig. Also ich möchte auch nicht irgendwie das Wort für Kriminelle reden. Ich denke, wenn jemand einen Verdacht hat und Straftaten verfolgt werden müssen, dann muss es auch eine Form von Überwachung geben. Ich halte nur anlasslose Massenüberwachung für den falschen Weg, auch gerade angesichts der Tatsache, wie wir mit Technik leben und dass sie in uns hineinwächst, dass wir in Technik drin sitzen, wenn man jetzt mal Autos und so betrachtet. Und diese Massenüberwachung macht ja von nichts halt. Insofern Ich bin überhaupt kein Gegner von Überwachung jetzt insgesamt. Ich halte sie für viele Bereiche für absolut notwendig. Aber anlasslose Massenüberwachung halte ich für einen zivilisatorischen Rückschritt, der bekämpft werden muss. Post-Privacy, ach Mensch, Lennart, das ist eine Diskussion. Wie hieß sie noch? Spackeria? Ich meine, die ist doch 10 Jahre alt. Also ich glaube, ich ärgere mich manchmal, ihr habt das bestimmt jetzt mitbekommen, so um diese, wenn der Datenschutz jetzt so ein bisschen als Popanz benutzt wird, aber für mich ist dieses Menschenrecht auf Privatsphäre auch größer als nur dieses eher rechtliche Konzept des Datenschutzes. So.
Ja, vielen Dank,
Los,
Konstanze.
jetzt
Ich
bist du
melde
wieder
mich mal
dran.
einfach, weil du jetzt schon angedeutet hattest, dass du durch seist. Du nickst,
Ja.
sehr gut. Vielen Dank, Konstanze. Das war sehr informativ und lehrreich. Wir würden es einfach mal, also ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir vielleicht die Aufnahme beenden. Genau, da bedanken sich schon die Ersten. Und wir hatten entschieden, dass wir jedenfalls als Hackspace, beziehungsweise auch Gäste, herzlich gesehen, hier noch ein Big Blue Button bleiben. Und dann können wir
Soll ich
uns auch
noch hier
weiter darüber
bleiben?
austauschen. Wenn du willst, sehr gerne. Genau.
An der Stelle würde
Und
ich jetzt
mein.
sagen, achso, sorry, der Stream wird jetzt gleich
Ja.
beendet. Das BBB ist da, also wer mag, kann gerne rüberkommen. Es ist schön kuschelig hier und gerne noch die ganze Nacht reden oder so oder was man halt macht, wenn man nichts machen kann.
Genau, danke. Meinetwegen können jetzt Leute auch ihr, also ich meine, oben wird zwar noch angezeigt, dass zwar noch recorded wird, aber das hoppen wir raus. Meinetwegen kann man jetzt auch Ton anmachen und so, dann kann man sich etwas natürlicher unterhalten. Aber vielen lieben Dank, Konstanz, auch, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gern, und ich rede immer so. Ah, okay,
Ja,
gut.
genau, jetzt.